Sie hören den Artikel Sherlock Holmes, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Sherlock Holmes ist eine vom britischen Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle geschaffene Kunstfigur, die in seinen zur Zeit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts spielenden Romanen als Detektiv tätig ist. Besondere Bedeutung für die Kriminalliteratur erlangte Holmes durch seine neuartige forensische Arbeitsmethode, die ausschließlich auf detailgenauer Beobachtung und nüchterner Schlussfolgerung beruht. Er gilt bis heute weithin als Symbol des erfolgreichen, analytisch-rationalen Denkens und als Stereotyp des Privatdetektivs. Der Kanon um den Detektiv umfasst 56 Kurzgeschichten und 4 Romane. Dieser gesprochene Artikel gliedert sich im Folgenden in 6 Kapitel. Kapitel 1 – Die Sherlock-Holmes-Serie. Kapitel 2 – Entwurf des Hauptcharakters. Kapitel 3 – Literarischer Kontext. Kapitel 4 – Werke. Kapitel 5 – Hörspielfassungen. Und Kapitel 6 – Verfilmungen. Kapitel – Die Sherlock-Holmes-Serie. Sherlock Holmes lebt in der Baker Street 221b, London, einer damals fiktiven Adresse, da zu Conan Doyles Zeit die Baker Street nur bis zur Nummer 85 durchnummeriert war. 1930 wurde die Straße verlängert. Die Stelle, an der die Baker Street 221b heute läge, wäre zur Zeit der Sherlock Holmes Geschichten die Upper Baker Street gewesen. Dort beginnen oft die Geschichten mit ratsuchenden Klienten, die von Holmes besonderen Fähigkeiten gehört haben und den Detektiv aufsuchen, um ihn um Hilfe zu bitten. Sherlock Holmes arbeitet als beratender Detektiv, im Original Consulting Detective. Das heißt, er beschäftigt sich mit Mysterien, die von Privatklienten an ihn herangetragen werden. Holmes sieht sich damit als Ergänzung oder Alternative zum Police Detective, im Deutschen Kriminalpolizist. Mitunter bittet auch die staatliche Polizei um Holmes' Unterstützung, zum Beispiel in Gestalt des Inspector Lestrade von Scotland Yard. Der Detektiv kommt dabei stets durch ungewöhnliche Schlussfolgerungen und innovative Deduktion zum richtigen Täterprofil und Motiv und widerlegt damit meist die Ermittlungsergebnisse der Polizei. Manchmal wird Holmes durch Watsons Neuigkeiten aus der Londoner Gesellschaft oder die Zeitungslektüre selbst auf für ihn interessante Geschehnisse aufmerksam und nimmt ohne Auftrag die Ermittlungen auf oder mischt sich in die Arbeit der Polizei ein. Als letzte Instanz greift er häufig in dem Moment ein, wenn anderen die Klärung der Situation geradezu unmöglich erscheint. Die Aufklärungsarbeit des Detektivs steht im Mittelpunkt der Geschichten, die sich nicht alle mit der Verbrechensbekämpfung befassen. Laut Doyles eigener Schätzung ist in etwa einem Viertel der Geschichten gar kein Verbrechen begangen worden. Erzählperspektive. Erzähler der meisten Geschichten ist der praktisch veranlagte, bodenständige Dr. Watson, der enge Freund und zeitweilige Mitbewohner des Detektivs, dem die Rolle des Chronisten zufällt. In 4 Geschichten wird Holmes selbst zum Erzähler, in The Lion's Mane, im Deutschen Die Löwenmähne, und The Blanched Soldier, im Deutschen Der erbleichte Soldat, ist Holmes der alleinige Ich-Erzähler. The Musgrave Ritual, im Deutschen Das Musgrave-Ritual, und The Gloria Scott, im Deutschen Die Gloria Scott, sind in Form einer Schachtelgeschichte gestaltet. Die Binnenhandlung ist eine von Holmes erzählte Erinnerung. Watson wird zum Zuhörer und Erzähler der kurz einleitenden Rahmenhandlung. 2 weitere Geschichten, His Last Bow, im Deutschen Seine Abschiedsvorstellung, und The Mazarine Stone, im Deutschen Der Mazarinstein, werden in der dritten Person erzählt. Im Roman A Study in Scarlet, im Deutschen Eine Studie in Scharlachrot, wird die Ich-Erzählung Watsons durch einen längeren Einschub über Ereignisse der Vergangenheit unterbrochen, der ebenfalls in der dritten Person erzählt wird. Themen und Stil. Die Themen der Geschichten sind breit gefächert. Es geht um zwischenmenschliche Probleme in allen Gesellschaftsschichten, geheime Organisationen, kriminelle Bünde, Kryptogramme, Diebstähle, verschwundene Personen, Drohungen und Erpressungen, scheinbar unerklärliche Todesfälle, Staatsgeheimnisse und Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit. In der Regel steht ein außergewöhnlich anspruchsvolles Rätsel oder Verbrechen im Vordergrund. Neben besonders scharfsinnig entworfenen kriminellen Plänen und deren Vereitelung geht es häufig um die unbewältigte Vergangenheit eines Menschen, die plötzlich in sein jetziges Leben einbricht. Der Autor verarbeitet in seinen Geschichten auch einige Einsichten und Meinungen und bringt in einigen Fällen ein soziales oder politisches Anliegen zum Ausdruck. So lässt Holmes beispielsweise in einigen Geschichten die Täter entkommen, da er die Tat für moralisch gerechtfertigt hält oder der Ansicht ist, dass das Leben die Schuldigen bereits genug bestraft hat. Eine wichtige Rolle für die Wirkung der Geschichten spielen die pointierten Dialoge zwischen Holmes und anderen, oft Watson. Entstehung. Im Jahr 1886 skizzierte Doyle, während er als Arzt in Thorsey, Hampshire, tätig war, erste Entwürfe zu einer Geschichte um einen rational arbeitenden Detektiv namens Sherringford Holmes, der mit seinem Freund Ormond Saker in der Baker Street 221b in London lebt. Doyles Anliegen war, eine neue Art von Kriminalgeschichte zu schreiben, in der nicht der Zufall, sondern die Beobachtung und Analyse zur Lösung der Fälle führen würde. Where science would take the place of chance. Rückblickend sagt Doyle in einem Interview im Jahre 1927, in meiner Freizeit las ich Detektivgeschichten. Mich störte sehr, wie altmodisch sie geschrieben waren. Der Detektiv kam scheinbar immer zu einer Lösung. Entweder durch Zufall oder es wurde überhaupt nicht erwähnt, wie. Das stimmte mich nachdenklich. Ich fand, man will eine Erklärung, wie er zu seinen Schlussfolgerungen kommt. So hatte ich die Idee, wissenschaftliche Methoden in die Detektivarbeit mit einzubeziehen. Die erste Geschichte, der Roman A Study in Scarlet, im Deutschen eine Studie in Scharlachrot, wurde 1887 in Beaton's Christmas Annual veröffentlicht. Doyle hatte die Hauptcharaktere mittlerweile in Sherlock Holmes und John Watson umbenannt. Der erste Roman fand bei Publikum und Kritik wenig Beachtung, erregte aber die Aufmerksamkeit des amerikanischen Herausgebers John Marshall Stoddart, der eine Kriminalgeschichte für seine geplante britische Literaturzeitschrift Lipping Scots suchte. 1890 veröffentlichte er The Sign of Four, im Deutschen Das Zeichen der Vier. Auch dieser zweite Roman blieb weitgehend unbeachtet. Erst die Veröffentlichung der ersten kürzeren Erzählung A Scandal in Bohemia, im Deutschen Ein Skandal in Böhmen, in The Strand Magazine 1891 erreichte ein breites Publikum und führte zu einer wachsenden Popularität der Geschichten und des Hauptcharakters Sherlock Holmes. Widmung. Den ersten Sammelband, Die Abenteuer des Sherlock Holmes, widmete Doyle dem schon damals berühmten Mediziner Joseph Bell, Doyles Dozent und späterer Vorgesetzter an der Universität von Edinburgh. Joseph Bell erstaunte seine Patienten damit, dass er bereits erste Diagnosen erstellte, bevor die Kranken ihr Anliegen schilderten. Bell betrachtete und beobachtete seine Mitmenschen sehr genau und zog daraus seine Schlüsse. Im Mai 1892 schrieb Doyle an Bell: Sherlock Holmes habe ich ganz eindeutig Ihnen zu verdanken. Holmes' Tod. Da das regelmäßige Verfassen neuer Holmes-Geschichten zu viel seiner Zeit in Anspruch nahm, die er gerne für das Schreiben von historischen Romanen und Abhandlungen aufgebracht hätte, versuchte Doyle, sich von der Pflicht zu befreien, weitere Erzählungen rund um den Detektiv zu verfassen. So forderte er vom Strand Magazine immer höhere Summen für weitere Geschichten, bis er für 12 Kurzgeschichten 1.000 Pfund in Rechnung stellte. Aufgrund des großen kommerziellen Erfolges der Detektivgeschichten konnten diese hohen Honorare jedoch bezahlt werden. Deshalb plante Conan Doyle 1893, die Reihe mit dem Tod des Detektivs abzuschließen. Die Mutter des Schriftstellers, eine begeisterte Leserin der Geschichten, versuchte vergeblich, ihren Sohn von dem Vorhaben abzubringen. Im selben Jahr reiste Doyle mit seiner an Tuberkulose erkrankten Frau in die Schweiz, um an einer Kur teilzunehmen. Bei einem Besuch der Reichenbach-Fälle kam ihm die Idee für die letzte Kurzgeschichte, die das Leben von Holmes beenden sollte. Mit James Moriarty erschuf Doyle Holmes' gefährlichsten Gegner, der dem Detektiv intellektuell ebenbürtig ist, seine Fähigkeiten aber als genialer Verbrecher zum Schaden der Menschheit einsetzt. Moriarty ist Holmes' alter Ego, ein dunkles Spiegelbild des Helden der Geschichten. In The Final Problem, im Deutschen Das letzte Problem, der letzten Geschichte in der Anthologie The Memoirs of Sherlock Holmes, im Deutschen Die Memoiren des Sherlock Holmes, kommt es zu einem Kampf der Kontrahenten Holmes und Moriarty, bei dem sie schließlich gemeinsam in die Reichenbach-Fälle bei Meiringen in der Schweiz stürzen. Ein kompliziertes Kesselsystem macht die Bergung unmöglich. Nach Veröffentlichung vermerkte Doyle im Dezember 1893 in seinem Tagebuch »Killed Holmes«. 1896 verteidigte Doyle seine Entscheidung mit den Worten »If I had not killed him, he certainly would have killed me«, deutsch: »Wenn ich ihn nicht getötet hätte, hätte er zweifellos mich getötet«. Die große Popularität, die Holmes inzwischen erlangt hatte, führte zu einer öffentlichen Trauer, so dass sich enttäuschte Leser in London schwarze Schleifen um den Oberarm banden oder schwarze Krawatten trugen. Doyle erhielt im Folgenden viele Briefe von Lesern der Detektivgeschichten, die sich empört über das abrupte Ende der Geschichten äußerten. Über 20.000 Kunden kündigten zudem das Abonnement des Strand Magazins. Holmes' Wiederauferstehung. Doyle wurde 1901 von einem Freund auf eine Legende aufmerksam gemacht, nach der eine Familie im Dartmoor von einem geheimnisvollen Geisterhund verfolgt wurde. Doyle war fasziniert von dem Stoff und entschied, daraus einen neuen Roman mit Sherlock Holmes zu machen, der vor seinem Tod in der letzten Kurzgeschichte spielen sollte. Der große Erfolg des Romans »The Hound of the Baskervilles«, im Deutschen »Der Hund von Baskerville«, verbunden mit den enormen Summen Geld, die Doyle von seinem Verleger in Aussicht gestellt bekam, veranlasste ihn dazu, Sherlock Holmes' Tod literarisch zu revidieren. In der auf den Roman folgenden Kurzgeschichte »The Empty House«, im Deutschen »Das leere Haus«, lässt Doyle Holmes berichten, dass er Moriartys Griff in letzter Sekunde dank der Beherrschung einer japanischen Kampfkunst entgleiten konnte und danach die Klippen hinaufkletterte, sodass nur Moriarty den Tod in den Wasserfällen fand. Als Holmes für tot erklärt wurde, nutzte er diese Gelegenheit, um vor Moriartys Komplizen zu fliehen, der den Vorgang beobachten konnte, und versuchte, Holmes mit einem Steinwurf zu erschlagen. Zugleich plante Holmes, im entscheidenden Moment nach London zurückzukehren, um dort dem mächtigsten Verbündeten Moriartys, Colonel Moran, das Handwerk zu legen und die kriminelle Vereinigung endgültig zu zerschlagen. Holmes verbrachte die 3 Jahre im Ausland mit Expeditionsreisen und wissenschaftlichen Studien. Sein Bruder Mycroft war eingeweiht und finanzierte ihn. In der Geschichte spricht Holmes von Baritsu. Dies ist ein Druckfehler der Erstausgabe. Gemeint ist die damals besonders in London bekannte und im Bürgertum populäre Selbstverteidigungskunst Bartitsu, eine Mischung aus Boxen, Savate, Ringen und dem japanischen Jiu-Jitsu sowie Kampf mit dem Spazierstock, dem Stockkampf nach Vigny. Mit dieser Geschichte begann Doyles zweite Schaffensperiode in Bezug auf Sherlock Holmes, in der Doyle 3 Kurzgeschichtensammlungen und den letzten Roman »The Valley of Fear«, im Deutschen »Das Tal der Angst«, verfasste. 1927 erschien im Strand Magazine die letzte Holmes-Geschichte »The Adventure of Showscombe Old Place«, im Deutschen »Showscombe Old Place«. Realitätsbezug und Philosophie. In seinen Geschichten um Sherlock Holmes gelang es Conan Doyle, eine in sich geschlossene, fiktionale Welt zu erschaffen, die dabei so real erschien, dass bis ins 21. Jahrhundert die Legende existiert, der berühmte Detektiv habe tatsächlich gelebt. Die Fälle enthalten einen authentischen Charakter, da sie meist als Erinnerungen Watsons dargestellt werden. Die Geschichten spielen von einer zeittypischen Kulisse und beziehen sowohl Details des viktorianischen Lebensstils und aktueller Zeitgeschehnisse als auch die koloniale Exotik des britischen Empires mit ein. Aufgrund ihrer realitätsgerechten Beschreibungen, etwa von Charakteren und Schauplätzen, lassen sich die Geschichten der Tradition des Realismus zurechnen. Die Geschichten bestärken den Leser in seinem Vertrauen auf Naturwissenschaft und Technik, da durch rationales Denken scheinbar unfassbare Situationen und Rätsel stets aufgelöst werden. Dem viktorianischen Zeitgeist entsprechend kam demnach jedes Ereignis empirisch erklärt und somit Ordnung in eine chaotische Welt gebracht werden. Die Geschichten stützen tendenziell die gesellschaftlichen Vorstellungen der Zeit wie Standesdenken, Xenophobie und Chauvinismus, spiegeln aber auch Conan Doyles Engagement für unterdrückte und in Not geratene Menschen wider. Die in Sherlock Holmes verwirklichte Arbeitsmethode spiegelt den Wissenschaftsoptimismus der Entstehungszeit wider. Sie steht in Verbindung mit den Ideen der Aufklärung und vernunftorientierter Philosophie. Ihre Wurzeln liegen in Conan Doyles damaliger, rational geprägter Vorstellungswelt und seiner wissenschaftlich geschulten Beobachtungsgabe. Doyle war beeindruckt von den außergewöhnlichen diagnostischen Fähigkeiten seines Medizinprofessors Joseph Bell und beschreibt Holmes' Vorgehensweise so: The hero would treat crime as Dr. Bell treated disease. Deutsch: Der Held behandelt Verbrechen so, wie Dr. Bell Krankheiten behandelt. Doyle bezeichnet Holmes' Methode, zu seinen Schlussfolgerungen zu kommen, als Deduktion, englisch deduction. Umberto Eco und Thomas Sebeok verweisen zudem auf die Ähnlichkeiten mit der Methode der Abduktion gemäß der Philosophie von Charles Sanders Peirce. Kapitel: Entwurf des Hauptcharakters. Aus dem Werkkanon um Sherlock Holmes lässt sich ein umfassendes Bild des Detektivs gewinnen. Einige Details seiner Biografie weisen jedoch Widersprüche auf, die Lesern und Kritikern eigene Interpretationen erlauben. Conan Doyle selbst erklärte, dass diese Inkonsistenzen aus dem sorglosen Umgang mit dem Material und aus dem über einen langen Zeitraum gestreuten Abfassungszeitraum herrühren. Grundlagen: In der ersten Geschichte, dem Roman A Study in Scarlet, im Deutschen Eine Studie in Scharlachrot, wird Holmes als selbstbewusster, extrem wissenschaftlich orientierter Chemiestudent eingeführt, der abseits gängiger Laufbahnen eine Vielzahl von Interessen pflegt, mit dem Ziel, seine Vorstellung von Detektivarbeit realisierbar zu machen. In diesem Roman wird der Grundstein für die folgenden Werke gelegt: der besondere Charakter des sachlich-rationalen Beobachters, die Kulisse der Geschichten und das freundschaftliche Verhältnis von Holmes und Watson. Holmes' Charakter wird durch seine intellektuellen Fähigkeiten und seine außergewöhnlich sachliche, akkurate und effektive Arbeitsweise bestimmt. Dies führt oft dazu, dass er von anderen in den Geschichten mit einer Maschine assoziiert wird. In den Geschichten zeigt Holmes aber auch emotionale Züge, wie Zu- und Abneigung, Humor, Einfühlungsvermögen, Wut oder Angst, moralisches Urteilsvermögen und die Liebe zur Musik. Er spielt zur Entspannung Violine und besitzt unter anderem eine Stradivari-Geige. Dabei vereinigt er viele rollentypische Eigenschaften aus der Entstehungszeit in sich, wie zum Beispiel die des Dandys. Es wird impliziert, dass er finanziell unabhängig ist und mehrere Wochen ohne Aufträge in seiner Wohnung verbringen kann. In diesem Zusammenhang sieht Watson ihn oft in einem Sessel rauchen oder Violine spielen. Aussehen: Sherlock Holmes wird häufig als ein großer, schlanker Mann dargestellt. Sein Gesicht wird in einigen Geschichten als markant, hager, eckig und raubvogelhaft bezeichnet, da er eine spitze Habichtnase habe. Ferner wird er in einigen Geschichten auch als blass und bleichgesichtig beschrieben. In einer Geschichte heißt es, seine grauen Augen hätten aufgeleuchtet, als ihm die Lösung des Falls eingefallen war. Seine Haarfarbe variiert von schwarz zu dunkelbraun bis leicht grau. In London ist Holmes in der Regel wie ein normaler Stadtbewohner der bürgerlichen Mittelschicht gekleidet. Auf dem Lande trägt er wahlweise einen langen grauen Reisemantel, ein Winterjackett, einen Überzieher oder einen Regenmantel. Abends trägt er in allen Geschichten einen rot-goldenen Morgenrock. Die Deerstalker-Mütze, die ein Markenzeichen des Detektivs geworden ist, wird ausdrücklich nur in einer Geschichte von Doyle erwähnt, in The Adventure of Silver Blaze, im Deutschen Silberstern, als an ear-flapped traveling cap. Das populäre, stereotype Erscheinungsbild des Detektivs mit Inverness-Mantel und Jagdkappe geht auf die Illustrationen Sidney Pagets zurück. Persönlicher Hintergrund und Werdegang: Holmes' Familie tritt in der Person seines Bruders Mycroft Holmes in Erscheinung, den Holmes in der Erzählung The Greek Interpreter, im Deutschen der griechische Übersetzer, als noch höher begabt als sich selbst bezeichnet. Allerdings sei Mycroft ein phlegmatischer, träger Charakter, sodass er keine Ambitionen hege, detektivisch zu arbeiten. Mycroft ist unter anderem Politikberater in britischen Staatsdiensten und eines der Gründungsmitglieder des Diogenes Club, den Holmes den Club der ungeselligsten Männer in London nennt. In der gleichen Geschichte erfährt man auch, dass eine von Sherlock Holmes' Großmüttern die Schwester des französischen Malers Horace Vernet ist. Die Erzählung The Adventure of the Gloria Scott zeigt die Umstände, die Sherlock Holmes dazu brachten, den Beruf des Detektivs zu ergreifen. Der Vater eines Studienfreundes beglückwünschte ihn zu seinen Fähigkeiten als Beobachter, nachdem er selbst mit ihnen konfrontiert worden war. Während seiner letzten Studiensemester begann Holmes bereits als Detektiv zu arbeiten, wobei ihm die Fälle von Kommilitonen zugetragen wurden, wie Holmes in The Adventure of the Musgrave Ritual erzählt, seinem dritten Fall aus dieser Zeit. Die beiden Erzählungen sind die einzigen, die vor Holmes Zusammentreffen mit Watson und damit chronologisch vor A Study in Scarlet spielen. In späteren Geschichten berichtet Watson, dass sich Holmes um die Jahrhundertwende aus dem öffentlichen Leben zurückzieht und sich in Sussex der Bienenzucht widmet. The Adventure of the Lion's Mane spielt dort zur Zeit seines Ruhestandes. In der Erzählung His Last Bow lässt sich Holmes am Vorabend des Ersten Weltkriegs im Auftrag der Regierung als Geheimagent reaktivieren und überführt einen deutschen Spion. Holmes dunkle Seiten. In einigen Geschichten wird auf Holmes Drogenkonsum hingewiesen. Holmes ist ein starker Raucher, der Pfeife, Zigarre und Zigaretten raucht. Im zweiten Roman The Sign of Four, im Deutschen Das Zeichen der Vier, berichtet Watson, dass Holmes zu Zeiten mangelnder intellektueller Beschäftigung Kokain und Morphium konsumiert, was Watson als Holmes einziges Laster nennt, das zu Konflikten zwischen dem Arzt und dem Detektiv führt. »Was ist es heute, Kokain oder Morphium?«, fragt Watson seinen Freund im ersten Kapitel. Zur Entstehungszeit der Geschichten waren Morphine in Apotheken frei erhältlich und unterlagen nicht der ärztlichen Verschreibungspflicht. Kokain war noch nicht als Droge verboten, man schätzte die positiven Wirkungen und verwendete es vielfach im Alltag. Als der Suchteffekt bekannt wurde, arbeitete Conan Doyle dies in weitere Geschichten ein. In den letzten Geschichten hat Holmes seinen Drogenkonsum eingestellt. In der Erzählung The Adventure of the Missing Three Quarter, im Deutschen Der verschollene Three Quarter, berichtet Watson, dass es ihm gelungen sei, Holmes von seiner Drogenmanie abzubringen und damit vielleicht seine Detektivkarriere zu retten. Holmes' Neigung, in besonderen Notlagen Gesetze zu brechen, verweist auf Conan Doyles eigenes Moralempfinden und seinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Bereits in der ersten Erzählung, A Scandal in Bohemia, stiftet Holmes Watson an, eine Leuchtkerze durch ein offenes Fenster zu werfen, um einen ablenkenden Brand vorzutäuschen. In Charles August Milverton begehen Holmes und Watson einen Einbruch und werden unbemerkt Zeuge eines Mordes. Der Detektiv hindert Watson daran, ins Geschehen einzugreifen und lässt die Mörderin aus moralischem Verständnis entkommen. Holmes in den Illustrationen. Die meisten der Holmes-Geschichten im Strand-Magazin wurden von Sidney Paget illustriert, der seinen Bruder Walter als Modell für den Detektiv wählte und Holmes als einen schlanken, hochgewachsenen Ästheten mit prägnanten Gesichtszügen und zunehmenden Geheimratsecken darstellt. Die populären äußeren Erkennungszeichen des Detektivs gehen auf Sidney Pagets Illustrationen zurück. Der Zeichner trug privat selbst gern einen Deerstalker-Hut, deswegen stellte er Holmes auf Reisen oft mit einer solchen Jagdkappe dar. Holmes im Inverness-Mantel ist ebenfalls eine Erfindung Pagets, ist jedoch seltener in den Bildern zu sehen. Pagets Illustrationen zeigen Holmes auf dem Land meist in einem Mantel mit Kapuze. Deerstalker und Mantel erscheinen erstmals in einer Illustration zu The Boscombe Valley Mystery, im Deutschen Das Geheimnis von Boscombe-Tal, 1891, und erneut in The Adventure of Silver Blaze, 1893. Sie sind auch in einigen Illustrationen in der Anthologie The Return of Sherlock Holmes, im Deutschen Die Rückkehr des Sherlock Holmes, zu sehen. Die deutschen Erstausgaben wurden zwischen 1902 und 1908 von Richard Gutschmidt illustriert, der sich an Doyles Beschreibung orientierte und Holmes als britischen Gentleman darstellt. Kapitel Literarischer Kontext. Mit seinen Geschichten führte Sir Arthur Conan Doyle einige bedeutende Elemente in die Kriminalliteratur ein, vor allem das forensische Vorgehen des Detektivs. Häufig wird er als Erfinder des klassischen Detektivduos bezeichnet. Vorläufer. Inspiriert wurde Doyle von Edgar Allan Poes Detektivgeschichten Der Doppelmord in der Rue Morgue, Das Geheimnis der Marie Roget und Der entwendete Brief um August Dupin. Die Figur des Sherlock Holmes weist eine große Ähnlichkeit zu Poes Figur des französischen Detektivs Dupin in den drei Geschichten auf. Doyle gibt in seinen Geschichten selbst Verweise auf Poes Werk. Schon in dem ersten Holmes-Roman A Study in Scarlet von 1887 lässt er Watson und Holmes über Poes Detektiv sprechen. Watson bemerkt amüsiert die Ähnlichkeit zwischen Holmes und Dupin, worauf Holmes seinen älteren Vorgänger als ihm unterlegen abtut. He had some analytical genius, no doubt, but he was by no means such a phenomenon as Poe appeared to imagine. Deutsch: Er besaß einige analytische Begabung, ohne Zweifel, aber er war keinesfalls ein solches Phänomen, wie Poe anscheinend glaubte. Doyle erwähnt Poes Geschichten in The Resident Patient, im Deutschen Der niedergelassene Patient, und in The Adventure of the Cardboard Box, im Deutschen Die Pappschachtel. In beiden Fällen vollzieht Holmes Dr. Watsons Gedanken nach, um zu beweisen, dass ein logisch denkender Beobachter dazu fähig ist. Watson hatte dies zuvor bei der Lektüre von One of Poe's Sketches bezweifelt, gemeint ist die Dupin-Geschichte Der Doppelmord in der Rue Morgue. Auch die Figurenkonstellation des Detektivs mit einem vertrauten Begleiter wurde Poes Vorlage entnommen. Im Gegensatz zu Poes Geschichten, in denen der namenlose Erzähler nur ein literarisches Medium ist, um Dupins Genialität den Lesern zu vermitteln, wird Watson zu einem tragenden Charakter innerhalb der Handlung und nimmt an Holmes' Ermittlungen aktiv teil. Ein weiterer Vorläufer ist Emile Gaboriaus Detektiv Monsieur Lecoq, den Holmes ausdrücklich in A Study in Scarlet erwähnt. Dort allerdings als a miserable bungler, also einen erbärmlichen Stümper, abqualifiziert. Nachleben. Die Figuren Holmes und Watson wurden von vielen Autoren für weitere Romane und Geschichten verwendet. Neben diesen Pastiche-Geschichten und Parodien haben sich belletristische Begleitbücher zur Serie etabliert, die als sogenannte Fanscience von der literaturwissenschaftlichen Conan Doyle-Forschung abzugrenzen sind. Begonnen hat diese Form des sogenannten Sherlockian Reading 1911 mit einer satirischen Rede des Oxforder Theologen und Kriminalautors Ronald Knox. Holmes-Biografien, beispielsweise von William S. Baring-Gould, spiegeln den verbreiteten Glauben wider, der Detektiv habe tatsächlich gelebt. In der Londoner Baker Street bekam im 20. Jahrhundert ein Haus die Nummer 221b. Darin befindet sich heute ein Sherlock-Holmes-Museum. Kapitel Werke. Der offizielle Werkkanon umfasst 4 Romane und 56 Erzählungen. Zudem schrieb Doyle mehrere mit der Detektivreihe verbundene Werke, die nicht als Bestandteil der Sherlock-Holmes-Reihe gezählt werden. Offizieller Werkkanon. Sir Arthur Conan Doyle schrieb zunächst 2 Romane über Sherlock Holmes. A Study in Scarlet, im Deutschen eine Studie in Scharlachrot, und The Sign of the Four, im Deutschen das Zeichen der 4, die 1887 bzw. 1890 erschienen. Es folgten 12 Kurzgeschichten in der Zeitschrift The Strand, die am 14. Oktober 1892 in dem Band The Adventures of Sherlock Holmes, im Deutschen die Abenteuer des Sherlock Holmes, zusammengefasst wurden. The Memoirs of Sherlock Holmes, im Deutschen die Memoiren des Sherlock Holmes, mit 11 Kurzgeschichten, erschien 1893 und endete mit dem vorläufigen Tod Holmes in The Final Problem, welche im Deutschen mit Das letzte Problem, teilweise auch Der letzte Fall, Sein letzter Fall oder Sherlock Holmes Untergang betitelt war. Im Jahr 1901 erschien in der Zeitschrift The Strand ein weiterer Fortsetzungsroman über Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles, im Deutschen Der Hund von Baskerville. 1903 setzte Doyle die Kurzgeschichten mit The Empty House, im Deutschen Das leere Haus, fort. Insgesamt 13 neue Geschichten wurden nach der Erstveröffentlichung in The Strand in der Anthologie The Return of Sherlock Holmes, im Deutschen Die Rückkehr des Sherlock Holmes, zusammengefasst. Der letzte Sherlock-Holmes-Roman The Valley of Fear, im Deutschen Das Tal der Angst, erschien 1915. His Last Bow, im Deutschen seine Abschiedsvorstellung, enthielt 1917 nur 8 Kurzgeschichten. 1927 folgte mit The Casebook of Sherlock Holmes, im Deutschen Sherlock Holmes Buch der Fälle, ein Band mit 12 Erzählungen. Werke außerhalb des Hauptkanons. Im Jahr 1896 schrieb Doyle die Kurzgeschichte The Field Bazaar für eine Wohltätigkeitsveranstaltung der Universität Edinburgh. Die Geschichte erschien in dem Magazin The Student, dessen Verkaufserlös gemeinnützigen Zwecken zugute kam. Doyle verfasste 1923 für die Miniaturbuchreihe von Queen Mary's Dollhouse die parodierende Kurzgeschichte How Watson Learned the Trick, die 1924 auch in der New York Times abgedruckt wurde. Zusammen mit William Gillette schrieb Doyle 1899 das Bühnenstück Sherlock Holmes – A Drama in Four Acts, in dem erstmals die Phrase "Oh, this is elementary, my dear fellow" vorkommt, die zu einem geflügelten Wort wurde, als sie der britische Schauspieler Clive Brook im ersten Sherlock-Holmes-Tonfilm 1929 in der Version "Oh, this is elementary, my dear Watson" wieder aufgriff. Gillette spielte auch als Sherlock Holmes die Hauptrolle in einigen Aufführungen des Stücks. Im Jahr 1902 fertigte Doyle eine Bühnenfassung zu The Speckled Band, im Deutschen Das gesprenkelte Band, unter dem Alternativtitel The Stoner Case an. Doyle verfasste 1921 zugleich das Stück The Crown Diamond, An Evening with Sherlock Holmes, und die darauf basierende Erzählung The Adventure of the Mazarin Stone. Zudem schrieb Doyle mehrere Essays zu der Detektivreihe, unter anderem stellte er den Lesern in My Favorite Sherlock Holmes Adventures 1927 seine Favoriten unter seinen Erzählungen vor. Kapitel Hörspielfassungen. Es gibt mehrere Hörbuch- und Hörspielversionen zu den Werken. Als klassische englischsprachige Version gelten die von Sir John Gielgud als Holmes und Ralph Richardson als Watson gesprochene Hörspielfassungen des BBC von 1954 bis 1955, bei denen auch unter anderem Orson Welles mitwirkte. Peter Pasetti sprach den Detektiv in mehreren deutschen Hörspielen mit wechselnder Besetzung für Watson. Die Hörspiele wurden in den 1960ern für den Bayerischen Rundfunk produziert. In den 1980er Jahren wurden 5 Hörspiele mit Pasetti erstmals auf LP und MC veröffentlicht. Diese sind nicht mit den Rundfunkaufnahmen identisch, sondern wurden, teilweise nach anderen Vorlagen, extra für die Tonträger aufgenommen. Zwischen 2003 und 2011 erschien eine vollständige Sherlock-Holmes-Reihe im Maritim Verlag. Sherlock Holmes wird von Christian Rode gesprochen und Peter Gröger leiht Dr. Watson seine Stimme. Kapitel Verfilmungen. Viele der Romane und Kurzgeschichten wurden verfilmt. Der Roman Der Hund von Baskerville wurde sogar mehrfach verfilmt. Amerikanische Produktionen. In dem Film Der Hund von Baskerville von 1939 spielte Basil Rathbone erstmals die Figur des Sherlock Holmes. Der große Erfolg des Films führte dazu, dass Rathbone an zahlreichen weiteren Holmes-Projekten teilnahm, die allerdings nicht mehr auf Doyles Werken beruhten, unter anderem in Die Abenteuer des Sherlock Holmes. So spielten die in den 1940er Jahren entstandenen Filme der Rathbone-Reihe im Zweiten Weltkrieg und lassen Holmes in das tagespolitische Geschehen eingreifen. Eine US-amerikanische Fernsehserie unter dem Titel Sherlock Holmes stammt aus den Jahren 1954-1955. Sie umfasst 39 Folgen und wurde von Sheldon Reynolds produziert, der auch bei 9 Folgen Regie führte. Die Rolle des Sherlock Holmes spielte der britische Schauspieler Ronald Howard, den Part des Dr. John Watson übernahm Howard Marion Crawford. Zwischen 2000 und 2002 entstanden 4 Fernsehfilme in Kanada, in denen Matt Frewer als Sherlock Holmes und Kenneth Welch als Dr. Watson die Hauptrollen spielten. Alle Filme entstanden unter der Regie von Rodney Gibbons. Britische Produktionen. Peter Cushing übernahm 1959 die Rolle des Holmes in einer farbigen Neuverfilmung des Hound of the Baskervilles. Ab 1968 spielte er den Detektiv in einer werkgetreuen Holmes-Fernsehserie der BBC, in der auch der Hund der Baskervilles erneut verfilmt wurde, sodass Cushing der einzigste Schauspieler ist, der in 2 Verfilmungen desselben Holmes-Roman die Hauptrolle spielt. Sein letzter Auftritt als Sherlock Holmes war 1984 in der Pastiche-Verfilmung The Masks of Death. Eine umfangreiche Reihe von Verfilmungen entstand in den 80er Jahren bei Granada TV mit Jeremy Brett als Holmes. Die Serie mit dem Titel Die Abenteuer des Sherlock Holmes umfasst 41 Filme und zeichnet sich zu Anfang durch eine besonders große Werktreue aus. Die Folgen wurden in einer Zeitspanne von 10 Jahren, von 1984 bis 1994, produziert. Eine neuere Verfilmung ist die BBC-Fernsehproduktion von Der Hund der Baskervilles mit Richard Roxburgh aus dem Jahre 2002. Deutsche Produktionen. Im Januar 1937 erschien ein Kinofilm Der Hund von Baskerville mit Bruno Güttner als Holmes. Im Jahr 1955 wurde die erste deutsche Fernsehadaption live ausgestrahlt, eine Bühnenfassung vom Hessischen Rundfunk, die von Fritz Umgelter inszeniert wurde. Die Aufzeichnung ist verschollen. Die Hauptrollen spielten Wolf Aqua und Arnulf Schröder. 1961 wurde im deutschen Fernsehen erstmals eine Übersetzung einer englischsprachigen TV-Folge ausgestrahlt. 1967/68 produzierte der WDR unter der Regie von Paul May eine an der Werksvorlage orientierte sechsteilige Fernsehserie. Sherlock Holmes und Dr. Watson wurden hier von Erich Schellow und Paul Edwin Roth verkörpert. Russische Produktion. In den Jahren 1979 bis 1986 entstand die russische Fernsehreihe Priklushenja Sherlocka Holmesa i Doktora Watsona, zu Deutsch Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson, mit Wassily Livanov als Holmes und Vitali Solomin als Watson. Nachwort. Zu einigen Aspekten dieses Artikels existieren eigene Hauptartikel in der deutschen Wikipedia. Diese sind Dr. Watson, Professor Moriarty, Figuren der Sherlock-Holmes-Erzählungen, Sherlock-Holmes-Medien mit Auflistung von Doyles Werken, Begleitwerken, Verfilmungen, Hörbüchern und Hörspielen sowie Computer- und Gesellschaftsspielen, sowie Sherlock Holmes Pastiches, zu Sherlock Holmes Werken anderer Autoren unter Verwendung der Originalcharaktere und Sherlock Holmes Filme, deren Handlung nicht auf Doyles Erzählungen und Romanen basiert, die aber Figuren und Motive aus den Originalgeschichten verwenden. Weitere thematisch benachbarte Artikel sind in der Schriftversion dieses Artikels verlinkt. Die in der Schriftversion enthaltenen Kapitel Weitere Charaktere, Pastiches und Parodien, Sekundärliteratur, Weblinks und Einzelnachweise wurden in dieser gesprochenen Version ausgespart. Die zwei erstgenannten enthalten im Wesentlichen lediglich Verweise auf andere Artikel. Darüber hinaus enthält die gesprochene Version gegenüber der Schriftversion einige wenige sprachliche Änderungen und Auslassungen, um den Text für das veränderte Medium tauglicher zu machen. Das Skript für die gesprochene Version ist auf der Benutzerseite von daniel.l.f. verlinkt. Der Artikel Sherlock Holmes wurde von Daniel Lin Ferrero mit dem Benutzernamen daniel.l.f. am 11.01.2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bY-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/sherlock-holmes. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.